Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und Andreas Lipko von comdirect.
Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und wir haben wieder einen Werbepartner für den Dezember, ein alter Bekannter, nämlich Mochas, geschrieben M-O-R-J-A-S. Und wenn man davor noch ein www.punkt packt und hinten ein Punkt kommt, dann kommt man auf die Seite und kann die neue Weihnachtskollektion auch entdecken. Und wenn man was kaufen möchte und dann unter Gutschein in den Code COMEON eingibt, dann kriegt man sogar noch Prozente. Das also unser Weihnachtsgeschenk an die Hörer. Und jetzt kommt unser Weihnachtsgeschenk für die Märkte, Andreas. Sieht alles nicht ganz so gut aus, ne? Wir haben eine neue Variante, die da heißt Omikron und die hat die Märkte ganz schön durch die Gegend gescheucht. Mal ging es runter, mal ging es rauf. Denkst du, es ist schon alles eingepreist und das Schlimmste ist vorbei?
Aber bevor ich auf die Frage antworte, muss ich natürlich hier nochmal ein kleines Geheimnis lüften. Du hast nämlich heute Geburtstag, also sozusagen live dabei, mittendrin statt nur dabei. Ich gratuliere dir hier nochmal, wünsche dir alles Gute und auch fürs neue Jahr hoffe ich, dass wir da wieder tolle Podcast-Folgen ablegen bzw. dann produzieren werden und dir erstmal heute einen wunderschönen und tollen Geburtstag und hoffe, dass ganz viele Geburtstagsgrüße und Wünsche auch von unseren Hörern bei dir eintreffen werden, Markus.
Vielen lieben Dank. Ja, ich habe das Schlimmste schon hinter mir.
So, genau.
Nein, ich hatte einen schönen Tag.
Sehr schön, genau. Ja, ganz so, na doch, der Anfang beim DAX war ja auch ganz schön und da hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, wie auf deine Frage eingehend der Markt auf die Omikron-Variante reagiert, dass es so ein bisschen schon ad acta gelegt wurde, dass man hier also eigentlich eher guckt, wie die Impfstoffhersteller sich da artikulieren, was da eben Neues kommt. Und da gab es ja in den letzten Tagen doch sehr wechselseitige Formulierungen, weil der eine warnte, die anderen sagten, wir haben das alles im Griff. Dann gab es neue Nachrichten von anderen Unternehmen, die im Antigen-Impfstoffbereich dann eben erfolgreich sind und sagen, ja, unsere Präparate können gegen die Omikron-Variante eingesetzt werden. Dann hieß es aber dafür nicht geboostert. Also da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Also viele, viele Nachrichten, die die Börsianer ganz schön arg strapaziert haben. Ich glaube, hier ist es tatsächlich so, Omikron ist schon in den Märkten eingepreist. Hier muss man halt nur mal sehen, dass natürlich auch die politische Komponente immer wieder eine Rolle spielt. Und das hatten wir in den letzten Tagen auch. Also das heißt, immer wenn dann sich der Markt so ein bisschen mit der aktuellen Situation eigentlich schon ganz gut auskommen konnte, kam dann aber doch mal wieder irgendwie entweder was in Richtung Restriktion oder möglichen Lockdowns oder irgendwelche Branchen werden dann doch geschlossen und wie auch immer. Und das führt natürlich dazu, dass einfach hier dann immer wieder nachjustiert wurde. Die Marktteilnehmer hatten dann solche Nachrichten eben nicht auf der Agenda gehabt und mussten diese entsprechend bei den Aktien von bestimmten Branchen einpreisen. Und das führte natürlich dazu, dass wir unheimlich viel Volatilität gesehen haben. Aber es gab ja auch noch andere Einflussfaktoren, auf die wir später eingingen, die eigentlich wesentlich wichtiger waren und die auch viel, viel mehr für die Finanzmärkte zumindest erstmal einen Einfluss ausgewirkt haben. Aber wie siehst du es denn? Ist aus deiner Sicht aus Omikron an den Märkten schon vorbei oder kommt da noch was, Markus?
Das ist nicht vorbei, glaube ich, aber es ist so ein Ringen, kommt immer auf die Nachrichtenlage an. Wenn man sich das Ganze so anguckt an den Märkten, haben wir so gerade so einen Kampf, glaube ich. Nachrichten zu Omikron, die Anleger verunsichern und dann kennen wir das berühmte Buy the Dip und das wird dann auch immer wieder ausgenutzt. Also wir haben hier gerade quasi so ein Ringen zwischen diesen beiden Varianten. Einmal die Virusvariante und einmal natürlich die strategische Variante, auf Schnäppchenjagd zu gehen und Buy the Dip zu kaufen. Wenn man das sich so anguckt, wechselt sich das schön regelmäßig ab. Wenn wir uns das Bild im S&P 500 zum Beispiel gestern angucken, dann war das ja Wahnsinn, was wir da für Kurssteigerungen wieder gesehen haben. Kroger 11%, die Fluglinien teilweise alle 9% wieder im Plus oder auch die Kreuzfahrtschifflinien wie eine Karneval auch 9%. Also da sieht man schon die Verunsicherung, sobald die ein Stück zurückgeht und sie keine neue oder kein neues Futter bekommt, werden die Anleger sofort wieder mutig und greifen eben bei den Corona-Verlierern, die dann zuvor dann auch abgestraft wurden, wieder zu. Ich glaube, es ist noch nicht so ganz entschieden, wer sich am Ende durchsetzt. Deswegen haben wir auch aktuell so eine Schaukelbörse. Und ich glaube, das ist so das Schwierigste für einen Anleger überhaupt. Einen Tag sind die Werte im Plus und man denkt, okay, das Gröbste ist überstanden, und am nächsten Tag sind sie wieder im Minus und man denkt, oh Gott, wir müssen wieder einen Lockdown befürchten und alles geht wieder nach unten und wieder, dann gewinnen wieder die Corona-Gewinner an der Börse und am nächsten Tag verlieren sie. Ich glaube, das ist so schwierig, gerade den Markt einzuschätzen und den Markt zu spielen. Und ich denke, am besten fährt man da durch, wenn man einfach die Füße stillhält und es kommt, wie es kommt. Mal sind die Aktien halt 5-6% im Minus und dann, aber ein, zwei Tage später kommen die Schnäppchenjäger wieder und dann sind die Aktien quasi fast wieder auf dem gleichen Niveau. Also wenn man sich davon nicht verrückt machen lässt, glaube ich, dann kann man ja so ganz gut durch die Sache fahren. Aber ich glaube, ganz ausgestanden ist es noch nicht. Wir sehen es auch wieder an Ausschlägen. Wir kommen ja nachher noch zu Valneva und oder auch zu einigen anderen Impfstoffaktien. Und da kann man das Ganze auch nochmal schön sehen, wie es da rauf und runter geht. Und wenn man da einfach die Ruhe bewahrt, dann glaube ich, wird es viel angenehmer. Ist zwar manchmal nervenaufreibend und anstrengend, aber man muss trotzdem hier die Ruhe bewahren und Panik, dieser schöne Satz, den vielleicht viele auch nicht mehr hören können, ist aber trotzdem immer noch der schlechteste Ratgeber an den Märkten. Und damit sind wir bei dem Thema, was du vorhin angesprochen hast. Omikron war die eine Variante, die die Märkte belastet hat. Und der andere Fakt ist natürlich Jerome Powell mit seinen Aussagen vom Bankenausschuss im Senat. Und da hat er ja angedeutet, dass die Zinsen wohl schneller erhöht werden. Und da haben die Anleger natürlich auch sehr verschreckt drauf reagiert. Und man muss natürlich dann auch in die Zukunft schauen. Wenn 2022 alles schneller geht, also das Tapering vielleicht schon schneller beendet wird und die Zinsen schneller erhöht werden, dann muss man überlegen, kommen dann wieder magere Jahre an der Börse auf einen zu?
Also ich denke zumindest, dass 2022 tatsächlich kein wirklich leichtes Jahr werden wird. Das hat man aus von den letzten Jahren zwar auch schon gesagt, aber da hatte man immer noch so ein bisschen so ein Grundrauschen, so ein Grundthema, was man immer wieder mitnehmen konnte. Und ich glaube, dass im nächsten Jahr wirklich sehr, sehr viele Paradigmenwechsel bevorstehen. Wir sehen es ja jetzt auch. Du hast bereits gesagt, die Stay-at-Home-Aktien, die typischen und klassischen Coronavirus-Pandemie-Gewinner aus den letzten Monaten, die sind in der letzten Woche nicht wirklich gelaufen. Im deutschen Markt eine Delivery Hero, eine HelloFresh, eine Zalando, alle unter Druck gewesen, Sartorius teilweise auch sehr, sehr stark abverkauft worden. Man sieht einfach schon, dass diese Themen, die man eben dann bei bestimmten Phasen einfach spielen konnte, das funktioniert nicht mehr. Und das hat genau damit zu tun, dass das übergeordnete Thema, das heißt die Liquiditätsversorgung der Märkte durch die Notenbanken tatsächlich hier so ein bisschen in Stottern geraten könnte. Und Fed-Chef Powell hat ja hier auch schon bereits gesagt, dass er eben doch nicht alles so easy sieht, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Das heißt, die Inflation doch schon eine Rolle spielt und dass das auf jeden Fall auch berücksichtigt werden müssen. Das heißt, wir bekommen hier wirklich ein knüppeldickes Themensetting für das nächste Jahr, gerade eben auch für das erste und zweite Quartal in 2022. Wir haben die auslaufende Coronavirus-Pandemie aus 2021. Das heißt, die Saison geht ja noch mitten ins erste Quartal mit rein. Wir haben die Inflationsthematik, wo nicht klar ist, wie die sich gestalten wird, weil wir doch hier sicherlich ganz, ganz viele verschiedene Indikationen sehen. Da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein. Wir haben auch prinzipiell natürlich die Konjunkturentwicklung, die auch nicht wirklich sehr homogen daherkommt. Wir haben zwar teilweise sehr feste Zahlen, die aber dann auch wieder dafür Sorge tragen, dass die Fed ja eigentlich dann die Zügel wieder anziehen müsste. Wir haben aber in Teilbereichen dann eben natürlich auch die Gefahr, dass eben gerade durch die Coronavirus-Pandemie eben die Konjunktur doch in einen Seitenhieb beziehungsweise in Schieflage kommen könnte. Und das wäre ein Argument dafür, dass die Tapering doch später beginnt beziehungsweise nicht so rasant fortgesetzt wird oder beziehungsweise gestartet wird, wie eben dann manche Marktteilnehmer derzeit anerkennen beziehungsweise annehmen. Also hier sieht man einfach schon, sehr, sehr schwieriges Thema. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass zumindest die Zeiten dieser exorbitanten Kursanstiege, die dürften vorbei sein. Da brauchst du ja auch im Endeffekt, guck dir die Charts von vielen großen Unternehmen an. Die 5 größten Technologieunternehmen aus den USA sind für 71% des Kursanstiegs im Nasdaq 100 verantwortlich. Also selbst in diesen eher schon kleiner gefassten Nasdaq 100 sind gar nicht alle Werte wirklich so stark gestiegen, sondern es waren wirklich nur eine Handvoll. Und das muss man sich mal vor Augen halten, was das für eine Clusterung auf ganz, ganz wenige Unternehmen ist. Und das sind eben auch die Gewinner, die tatsächlich natürlich von der Coronavirus-Pandemie profitiert haben, als auch natürlich der allgemeinen Konjunkturentwicklung. Und wenn diese beiden Faktoren eben eng werden, dann haben wir hier wirklich ein Cluster, was dann eben doch unangenehm werden kann. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Wie schätzt du denn die Situation ein, Markus?
Ich denke, wir haben weniger Geld im Markt, klar, weil die Fed das Tapering einleitet und auch für eventuell, denke ich, schneller beenden wird. Ich glaube, John Powell schätzt das mit der Inflation jetzt richtiger ein als Frau Lagarde, zu der wir gleich auch noch kommen. Und der will das Thema jetzt angehen. Und ich glaube, je schneller er es macht, desto besser ist es. Und das wird wiederum dazu führen, wenn wir jetzt eben gesagt haben, magere Jahre, muss man vielleicht das magere gegen normale Jahre austauschen. Es kann ja nicht sein, oder es ist eigentlich ja nicht normal, dass die US-Indizes 25% oder mehr pro Jahr machen. Das gehört ja nicht wirklich, wenn man sich die Historie anguckt, immer an die Tagesordnung. Dann würden wir jetzt schon in ganz anderen Sphären schweben mit den Punktestämmen. Von daher glaube ich, wir werden mal wieder ein relativ, in Anführungszeichen, normales Jahr sehen. Und das bedeutet halt, dass man eine Aktie wie Apple oder wie Microsoft eben nicht 20, 25 oder 50% machen, sondern vielleicht auch mal nur 10 oder so, wie es früher war. Und daran muss man sich dann auch wieder gewöhnen. Die Unternehmen, die du angesprochen hast, die werden alle weiter wachsen. Die machen ihren Weg und die werden auch gut unterwegs sein. Und werden aber vielleicht nicht mehr diese Wachstumsraten vorweisen können, die wir die vergangenen 2 Jahre gesehen haben. Und da muss man gucken, wie der Markt reagiert, wie er das einpreist. Und vielleicht werden es auch Unternehmen schwieriger haben, die jetzt noch nicht im grünen Bereich arbeiten, die noch Schulden machen, weil man sie auch sich für sie ist ein wenig schwieriger wird, sich zu refinanzieren, wenn die Fed an den Zinsschrauben dreht. Also von daher glaube ich, wir kommen ein Stück weit zur Normalität zurück. Und das, da oder besser gesagt, dazu gehört eben halt auch, dass die Märkte nicht mehr so rasant anziehen. Aber sie werden trotzdem immer noch ihr Plus machen, vielleicht auch mal ein Jahr seitwärts laufen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der S&P 500 mit Höhen und Tiefen am Ende des Jahres vielleicht auf der Stelle getreten ist. Dann hat er aber trotzdem wahrscheinlich noch ein ganz gutes Jahr gemacht, wenn man sich aus dem Index heraus die richtigen Aktien rausgepickt hat. Von daher, es wird ein Stück weit normaler werden, so wie wir es früher kannten und nicht so, wie wir es jetzt die letzten beiden Jahre gesehen haben. Und von daher glaube ich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, da müssen die Anleger auch mal mit zurechtkommen, die ja wahrscheinlich jetzt auch in vielen Fällen sehr erfolgsverwöhnt sind in den letzten beiden Jahren. Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Geschwindigkeit weitergeht und da muss man gucken, wie da die Märkte dann eben darauf reagieren und wo sich dann die neuen Trends ergeben. Gibt ja viele Sachen, über die man jetzt diskutieren kann, Mieter und Mieterverse und wer da alles dran profitiert, kommt Wasserstoff wieder zurück. Also wir haben mit Sicherheit noch viele spannende Themen, auf die man sich konzentrieren kann, aber das Ganze, glaube ich, alles in einer gemächlicheren Geschwindigkeit, als wir sie in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Und in Europa haben wir dann eben das Problem mit der Inflation. Während Paul ja ein Problem in der Inflation sieht und deswegen ja auch die Zügel schneller anziehen möchte, sieht Frau Lagarde überhaupt kein Problem in der Inflation. Sie sagt zwar immer, wir haben die Mittel, um dagegen anzukämpfen, aber 2022 werden wir es nicht machen. Und für sie ist die Inflation immer noch ein rein temporäres Problem. Meinst du, sie wird damit recht behalten?
Nein, das befürchte ich nicht. Aber man darf halt auch nicht vergessen, in welcher Situation oder Position natürlich Frau Lagarde ist. Sie ist ja Vorsitzende der EZB und hat natürlich ganz, ganz andere Interessen derzeit. Sie möchte natürlich weiterhin eine sehr expansive Geldpolitik in Europa fortführen, weil einfach viele Staaten noch nicht in der Situation oder in dem Status sind, hier sich sozusagen als robust darstellen zu können. In den USA ist das Bild komplett anders. Hier kann die Fed wirklich einen Haken hintermachen. Die Konjunktur läuft in den USA. Da kann man sich natürlich auf solche Themen wie zum Beispiel natürlich auch die Inflationsentwicklung einfach fokussieren. Und das ist in Europa eben eine ganz andere Baustelle. Und demzufolge ist hier so ein bisschen, ich sage jetzt mal salopp, das Pfeifen im Wald halt auch so zu hören. Wenn man sich aber mal genauer ansieht, was in den letzten Wochen so an Zahlenmaterial vorgelegt wurde, dann glaube ich, dass wir hier wirklich ein vielleicht nicht ein permanentes Problem natürlich bekommen, aber zumindest mal ein Problem beziehungsweise eine Inflationssteigerung in 2022, die tatsächlich noch das gesamte Jahr laufen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt gesehen, dass sich in den USA Winterreifen um teilweise 58% verteuert haben. Wir haben teilweise exorbitant starke Kursanstiege bei Weizen, Speiseölen, Kaffee, Früchten und so weiter gesehen. Also alles eigentlich Produkte des täglichen Bedarfs. Und das schlägt sich natürlich nicht, also hat sich schon niedergeschlagen und wird sich aber noch mehr niederschlagen durch eben sogenannte Basiseffekte, wie wir sie auch schon hier öfters mal erörtert haben. Das bedeutet, das zieht sich auf jeden Fall im kommenden Jahr noch durch. Und ich glaube nicht, dass wir hier ab Mitte des Jahres eine Entspannung sehen werden, sondern maximal beziehungsweise oder im besten Fall eher eine Stabilisierung auf doch sehr hohem Niveau und nicht eine rückläufige Tendenz. Also von daher glaube ich, dass hier Frau Lagarde, wie gesagt, eher den Fokus, sage ich mal, vielleicht eher auf ein anderes Thema hat, weil man ja bekanntlich davon ausgehen kann, dass Interesse auch die Wahrnehmung steuert. Wie siehst du es denn, Markus?
Ja, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst, klar. Wie du schon sagst, die haben ja USA oder Powell oder die Fed, wen man jetzt da rauspicken möchte, die haben es halt ein Stück weit einfacher, weil sie für sich alleine handeln müssen. Lagarde muss natürlich die komplette Eurozone unter einen Hut bekommen und wenn sie tatsächlich schneller jetzt an den Zinsen drehen würde, dann könnte es natürlich sein, wie du sagst, dass wir wieder sehen, dass einige Staaten aufgrund ihrer Verschuldung und im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt Probleme bekommen. Und damit steht dann im schlimmsten Falle sogar der ganze Euro wieder auf der Kippe. Das ist klar, dass sie das so machen muss. Ich finde, man sollte das im Wording aber vielleicht ein Stück weit ehrlicher formulieren. Ich glaube auch, dass die Inflation weiter hoch bleiben wird, weil wir sie mittlerweile nicht nur noch auf Öl- oder Energiepreise schieben können, sondern wie du gesagt hast, wir sehen in vielen anderen Dingen auch schon ein Anziehen der Preise. Ich glaube, das Schlimmste haben wir vielleicht jetzt tatsächlich im November gesehen. Wenn da die Inflationsrate jetzt kommt, wird sie uns, glaube ich, nochmal richtig aus den Socken hauen im Dezember. Und danach kann es tatsächlich sein, dass sie ein Stück weit fällt. Aber ich glaube auch, sie wird auf einem hohen Niveau bleiben. Sie wird ein Thema bleiben und sie wird sich nicht so verhalten, wie Lagarde sagt. Sie muss auch irgendwann ihr Wording ändern. Und wir sind auch, komme ich, im kommenden Jahr sehr weit noch entfernt von der 2%-Marke, die EZB anstrebt. Auch hier ist dann die Frage, wie die Märkte damit umgehen, wie sie es einpreisen und ja, wird die Schere damit zwischen den USA und der Eurozone wieder etwas größer? Man muss gucken. Im Grunde genommen wird es den Euro belasten, was ja wiederum auch so ein kleines Konjunkturpaket für die exportstarken Werte oder Unternehmen in Europa ist. Sobald Powell die Zinsen erhöht, wird der Dollar klar wieder zulegen. Von daher ist es eine Frage, wie die Märkte damit umgehen. Aber ich glaube, irgendwann muss Christine Lagarde auch eingestehen, dass es nicht so kommt, wie sie es gerade aktuell darstellt. Und dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ich habe heute auch schon gelesen, dass wieder einige Vertreter der EZB gesagt haben, auch wenn PEP ausgelaufen ist, muss man mit weiteren Anleihenkäufen den Staaten unter die Arme greifen. Es wird also dahin auch gehen, dass PEP nicht einfach ausläuft und danach gar nichts mehr passiert, sondern es wird ein anderweitiges Programm geben. Wir haben ja noch das alte, das weiterlaufen wird und das wird eventuell verlängert. Also von daher wird die Fed nicht nur nicht an den Zinsen drehen, sondern wird auch noch weiterhin Geld in die Märkte pumpen. Und das wiederum, ich glaube, da meint, glaube ich, nur Erdogan, dass das die Inflation drücken würde. Aber ansonsten wissen alle anderen, wie es ausgeht, wenn es so läuft. Also von daher wird uns das Inflationsthema noch weiter beschäftigen und wird immer mal wieder tatsächlich, glaube ich, auf die Märkte drücken. Das war Teil 1 von Come On, der Börsen-Podcast. Und wir kommen Teil 2, wo wir uns konkrete Unternehmen angucken, zu denen Sie gefragt haben. Teil 2 von Come On, der Börsen-Podcast, meine Damen und Herren. Wir fangen an mit Salesforce. Nach den Zahlen ging es bergab. Ist SAP jetzt die bessere Wahl im Depot?
Ich glaube, derzeit muss man bei beiden Unternehmen doch auch vorsichtig sein, beziehungsweise sogar bei der ganzen Branche. Softwareunternehmen allgemein sind derzeit sehr, sehr hoch bewertet. Die haben wir also wirklich einen richtig krassen Effekt natürlich gesehen, dass gerade in den vergangenen Quartalen diese Unternehmen durch das dezentrale Arbeiten eben natürlich sehr stark profitiert haben, durch die Digitalisierung allgemein, die bei vielen KMU-Unternehmen einfach umgesetzt worden ist. Die haben dann eben natürlich die Kassen klingeln lassen bei den Softwareunternehmen und von daher ist entsprechend auch die Erwartung sehr, sehr hoch gewesen. Nun kam Salesforce entsprechend mit den Quartalzahlen raus, die gar nicht mal so schlecht waren. Hier war es eigentlich eher der Ausblick, der wirklich enttäuscht hat. Und da muss man halt auch eigentlich sehen, dass das Management hier einfach die Integrationskosten für Slack zum Beispiel, also für die Übernahme, natürlich hier mit berücksichtigt und von daher eher leisere Töne anschlägt. Also ich denke, wenn man die beiden jetzt direkt vergleicht, dann würde ich tatsächlich eher weiterhin auf Salesforce setzen, weil das Unternehmen einfach wesentlich, ja, dynamischer, wesentlich agiler auch im Markt ist, wesentlich besser auf die Kundenbedürfnisse eingeht. SAP hat immer noch so ein bisschen den Nimbus von so einem verstaubten alten Softwareunternehmen und da fehlt mir so wirklich der Befreiungsschlag, der einfach kommen muss, damit man wirklich sagen kann, hier sind einfach die Zeichen der Zeit erkannt worden. Also von daher denke ich mal, würde ich Salesforce im direkten Vergleich tatsächlich eher bevorzugen. Aber wie gesagt, insgesamt wirklich vorsichtig sein, weil die Softwareunternehmen insgesamt aus meiner Sicht heraus sehr, sehr hoch bewertet sind und hier durchaus die ganze Branche im kommenden Jahr wirklich ja bestenfalls eben auf hohem Niveau konsolidieren könnte, wenn nicht sogar vielleicht sogar eher underperformen könnten. Ja, Underperform Square, sorgt die Umbenennung für neuen Schwung oder denkst du, das ist eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen?
Nö, ist schon was Neues, zeigt auch, wo die Unternehmensführung sich in Zukunft sieht. Square wird ja bald Block heißen, formerly known as Square. Ob es so richtig Schwung bringt, glaube ich nicht, aber es zeigt, wo es hingeht. Man möchte Square mehr Richtung Blockchain-Technologie ausrichten. Das ist gut. Dorsey hat auch gesagt als Vorstandsvorsitzender, das Hauptgeschäftsfeld wird erhalten bleiben. Also man wird weiterhin dafür sorgen, dass man mit den Systemen auch kleinere Unternehmen direkt bargeldlos kassieren können. Es soll weiter das Hauptgeschäftsfeld bleiben, aber trotzdem geht man halt auch in Richtung Blockchain. Und jetzt mit der Umbenennung in Block finde ich persönlich nicht ganz so gelungen, weil ich glaube, man geht damit in eine Schiene rein, was wir schon bei vielen anderen Unternehmen sehen, dass man irgendwann dann auch quasi so wie zum Beispiel eine Coinbase oder eine MicroStrategy, dass man dann quasi in diesen Topf mit reingeworfen wird und letztendlich dann auch ein Stück weit abhängig ist von der Entwicklung des Bitcoins. Wir kennen es ja, eine MicroStrategy oder eine Coinbase, die ziehen ohne Grund an, wenn der Bitcoin nach oben schießt, dann fragt gar keiner, dann kauft man einfach Coinbase oder eben MicroStrategy und wenn der Bitcoin halt stark fällt, dann sind die Aktien bei den Anlegern auch ganz oben wieder auf der Verkaufsliste. Und ich habe ein wenig Sorgen, dass Square durch die Umbenennung im Block auch so ein bisschen in diesen Topf dann mit reingeworfen wird, dass sie dann in Zukunft auch stärker abhängig sind von der Entwicklung an den Kryptomärkten, wie sich Bitcoin entwickelt, dass man da dann quasi mitgezogen oder auch mit eben in die Richtung gezogen wird, nach oben oder nach unten. Auf der anderen Seite hat Square ähnliche Probleme wie PayPal. Man sieht, das Wachstum wird deutlich langsamer und man muss sich neue Geschäftsfelder auch eben suchen, um dieses hohe Wachstum noch weiter generieren zu können. Deswegen ist der Gang in die Richtung Blockchain mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber wie gesagt, für mich ist dadurch eben ein wenig die Belastung, dass man abhängiger wird von der Entwicklung in den Kryptomärkten. Und das ist nicht unbedingt was immer für Schwung sorgen muss. Aber insgesamt finde ich, das Paket passt schon. Und auf dem Niveau, wo Square jetzt ist, kann man sich die Aktie durchaus anschauen. Und wir bleiben bei Jack Dorsey. Der ist ja auch bei Twitter gegangen. Und ist das wirklich ein Befreiungsschlag für die Aktie?
Naja gut, ich denke, Befreiungsschlag vielleicht nicht. Man darf nicht vergessen, 2015 ist ja Jack Dorsey wieder zurückgekehrt an die Unternehmensspitze, nachdem er im Vorfeld dann zurückgetreten ist. Da schlingerte das Unternehmen ja auch schon mal mächtig gewaltig. Und er hat es eigentlich ganz gut geschafft, hier wieder neuen Schwung reinzubringen. Er hat die Monetarisierung, Werbeanzeigen eben auch in dem Twitter-Umfeld eigentlich gut platzieren können. Er hat sehr, sehr viele interessante eben ja Monetarisierungsansätze bei dem Unternehmen insgesamt einfach auch integriert und das zeigt halt auch, dass das wirklich ein schlauer Kopf ist. Aber es gab natürlich dann immer wieder auch die Kritik, gerade von sehr, sehr großen institutionellen Investoren, unter anderem den Hedgefonds-Milliardär Paul Singer, der einfach gesagt hat, man kann nicht zwei solch große Unternehmen als Führungsspitze führen, also Square und Twitter, das funktioniert nicht, da wird ein Unternehmen auf jeden Fall auf der Strecke bleiben, der hat halt auch mal wieder darauf hingewiesen, dass eben Dorsey sich eigentlich fokussieren sollte auf ein Unternehmen, das hat er ja nur getan, er ist entsprechend dann eben zu Square oder beziehungsweise wird sein Fokus zukünftig dann auf Block entsprechend richten und fokussieren. Und man hat auch, denke ich mal, ganz guten Nachfolger gefunden. Man hat den Technikchef Parag Agrawal da als neuen CEO zumindest erstmal in Erwägung gezogen. Und das wird er wahrscheinlich jetzt auch dann machen. Von daher sieht man Technikchef natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil Twitter ja quasi eine Technologieplattform ist. Man hat hier schon vor einiger Zeit den Open-Source-Ansatz gewählt. Das heißt, hier kann man wirklich durch API-Ansätze und so weiter sehr, sehr viel integrieren. Man hat die Möglichkeit zu sehen, wie sozusagen diese Plattform funktioniert. Und das ist natürlich auch wichtig, weil man eben das als wichtigen Weg auf den ja, ein Ziel oder in Richtung Monetarisierung einfach braucht. Man möchte also hier wirklich die Möglichkeit geben, dass möglichst viele User Twitter nutzen und dadurch eben Geld verdienen werden kann. Also ich denke, das Unternehmen ist gut aufgestellt. Man hat hier wirklich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen. Man hat die richtigen Weichen gestellt. Und von daher denke ich mal, ist die Personalie an sich nicht so kritisch zu sehen, wie es jetzt vielleicht manche machen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Aktie auf Sicht von 1-2 Jahren hier tatsächlich noch wesentlich höher stehen als heute. Ja, das ist auch die Frage bei Alibaba. Die Aktie fällt und fällt und fällt und fällt, so ein bisschen wie so ein Stein, den man in so einen Brunnen wirft. Und es zeigt sich momentan nicht, dass jetzt irgendwie mal hier ja ein Boden oder sowas gefunden wird. Ja, wie viel Geduld ist denn noch gefragt, Markus?
Keine mehr. Ich würde sie schon längst verloren haben. Ich würde rausgehen. Also ganz klar, mache ich selten. Ich sage auch immer, langfristig kann man das Ganze wieder auswetzen. Bei Alibaba bin ich mir absolut nicht mehr sicher. Wir haben heute auch die Nachricht, oder gestern kam sie schon raus, dass Didi sich von der Wall Street zurückzieht. Also hier hat sich Peking schon mal durchgesetzt. Und ich glaube, die anderen werden auch folgen. China wird sich nicht auf die Forderungen einlassen, die ja schon unter Trump gestellt wurden an die chinesischen Unternehmen, die an der Wall Street gelistet sind und an den amerikanischen Börsen. Da werden sie sich nicht drauf einlassen und da wird es auch keinen Kompromiss geben. Didi ist jetzt den einfachsten Weg gegangen, hat mal kurz 4,4 Milliarden Dollar beim Börsengang eingesackt, war der zweitgrößte eben nach Alibaba. Und jetzt sagt man auch, ja, ihr könnt die ADR-Scheine, könnt ihr eintauschen gegen Aktien an der Börse Hongkong. Da wollen wir auch in den nächsten 3 bis 6 Monaten gelistet sein. Und dann kriegt er halt eben die Aktien. Also von daher, man kriegt noch nicht mal den Einstandskurs, also die 14 Euro, den Ausgabepreis zurück, sondern man kriegt wahrscheinlich nur die Aktie, die dann in Hongkong gehandelt wird. Also von daher, nicht schlecht gemacht. Und das zeigt, glaube ich, den Weg, wie es weitergehen wird. Und Alibaba wird da auch nicht verschont bleiben. Alibaba hat auch sensible Daten und irgendwann, glaube ich, werden die auch diesen Schritt gehen. Und da können die Chinesen noch so mit Engelszungen reden und sagen, wir versuchen uns zu einigen oder wir versuchen da einen Mittelweg zu finden. Ich glaube, den gibt es nicht. Und wir wissen auch, dass Xi Jinping die ganzen großen Unternehmen von den amerikanischen Börsen weghaben möchte. Und deswegen hat er ja auch in Beijing oder Beijing Stock gegründet, in Peking, die dritte Börse, die ja eben, ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Didi so einen Verbraten bekommen hat. Sie sollten das absolute Zugpferd für diesen Börsenstart werden, aber sie haben nicht gewartet die paar Wochen, sondern sie sind schon viel früher an die Börse gegangen und in den USA. Und dafür haben sie jetzt die Quittung bekommen und auch, ja, sie haben es nicht bitter bezahlt, aber wahrscheinlich die Anleger, die ADRs gekauft haben. Von daher glaube ich, dass auch Alibaba irgendwann diesen Weg gehen wird. Wir sehen es, heute verliert die Aktie schon wieder, wenn man drauf guckt, 6,91%, es geht nach unten. Ich glaube, wir testen mindestens die 100-Dollar-Marke, da kann sich jeder ausrechnen, wie weit es nach unten geht. Und danach kann man gucken, ob die Aktie wirklich da ihren Boden findet oder noch weiter durchgereicht wird. Also ich würde sagen, jetzt braucht man absolut keine Geduld mehr haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die 100 hält. Charttechnisch gesehen haben wir jetzt bis 100 nach unten freie Fahrt ins Wochenende. Und ich glaube, wir werden das auch testen. Und es sind so viele Anleger im Laufe dieses Jahres enttäuscht worden, die immer wieder auf eine Gegenbewegung gesetzt haben. Dazu gehöre ich auch. Im Musterdepot von Mahlzeit habe ich auch mal eine kurze Zeit darauf spekuliert, dass die Aktie jetzt endlich drehen muss. Bin aber auch mit einem Minus von über 10%. Dann habe ich verzweifelt aufgegeben. Und ich glaube, das wird bei anderen auch noch so kommen. Bloomberg hat auch berichtet, dass schon Anfang der Woche einige Händler mit ihre Optionsscheine oder ihre Scheine verkauft haben, mit teilweise Minus von 70%, was den Abschwung auch nochmal ein Stück weit verstärkt hat, weil man eben hier auch den Glauben verloren hat. Und ich glaube, aktuell muss man wirklich die Aktie auf keinen Fall haben. Aber die Frage ist, muss man die Truck-Aktie aus Stuttgart haben? Die Aufspaltung ist vollzogen und am 10. Dezember kommt die Truck-Sparte von Daimler an die Börse. Muss man die Aktie haben?
Ja gut, man hat sie ja automatisch, wenn man die Daimler-Aktie bisher hat. Wenn nicht, oder wenn man sie jetzt kauft, hat man dann eben doch automatisch die Truck-Sparte, also Daimler Truck sozusagen, ab dem 10. Dezember. Da sind nämlich dann das Listing für die Frankfurter Börse geplant. Und das ist ganz spannend. An diesem Ex-Tag wird natürlich auch der entsprechende Abschlag von den Daimler-Aktien vollzogen. Also hier schon mal vorab keinen Schreck kriegen, wenn sozusagen dann in der nächsten Woche am Freitag die Daimler-Aktien entsprechend tief notieren. Das hat tatsächlich mit dem Spin-Off zu tun. Man hat als Daimler-Aktionär dann beide Aktien im Depot. Ich denke, hier muss man ganz klar sagen, wenn man sich natürlich den Konzern schon vor einigen Jahren geholt hat oder beziehungsweise die Aktien, dann macht es Sinn, tatsächlich beide Aktiengattungen drin zu haben, weil man hat ja sozusagen genau diesen Kaufentschluss ja getroffen, weil man eben sowohl die Pkw-Sparte als auch die Lkw- und Bus-Sparte haben will, wenn man vielleicht jetzt in Erwägung zieht, sich entsprechend die Aktien ins Depot zu legen oder vielleicht sogar sagt, Mensch, jetzt stehen diese beiden Aktien zur Auswahl, ist denn der Unterschied, da muss man halt auch berücksichtigen, dass zum einen Daimler Truck aus Unternehmenssicht zumindest mal der größte Hersteller von Lkw und Bussen global ist. Und dann das Zweite ist aber auch, dass genau dieser Part eben auch am zyklischsten im Automobilsektor ist. Das heißt, Trucks sind natürlich unheimlich oder LKWs sind unheimlich konjunktursensitiv. Das weiß man, wenn halt entsprechende Konjunkturflaute ist, wird weniger transportiert, weniger Rohstoffe abgebaut und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass weniger LKWs gebraucht werden. Brummt der Laden, brummt die Konjunktur, dreht sich das Ganze um und es werden entsprechend mehr LKWs gebraucht und diese Zyklik zeigt sich eben doch ganz, ganz klar. Das war natürlich auch ein Grund, warum Volkswagen zum Beispiel vor einiger Zeit auch schon die LKW-Sparte abgespalten hat, weil man eben genau diesen stark zyklischen Charakter einfach aus dem Konzern draußen haben wollte. Insgesamt begrüße ich diesen Schritt für den Daimler-Konzern insgesamt und jetzt komme ich dann eben auch auf die Pkw-Sparte, weil man ja sich einfach wesentlich besser auf den Bereich dann fokussieren kann. Das heißt, man hat dieses stark zyklische Geschäft nicht mehr im Gesamtkonzern, sondern jetzt nur noch dann diesen Pkw-Bereichen. Ich glaube, es ist für beide Konzerne gut. Das hat man oftmals schon gesehen, dass solche Aufspaltungen einfach dann eben dazu führen, dass wesentlich fokussierter vorangegangen werden, dass die Strategien klarer sind und dass man einfach auch zum Beispiel der Forschung und Entwicklung einfach wesentlich schneller auch vorankommt und weil man einfach ganz andere Kapazitäten, weil man eine ganz andere Entscheidungswege hat, die da teilweise nicht entgegenlaufen, sondern eben, wie gesagt, unabhängig dann getroffen werden. Also von daher, ich denke, beide Aktien dahingehend durchaus spannend und man muss eben wissen, möchte ich eher mehr zyklischen Charakter haben, dann die Daimler Truck, möchte ich eher so ein bisschen gemächlichere Tempo haben, dann vielleicht die Daimler Aktie an sich. Ja, und das war's eben erstmal soweit.
Ja, das war's auch mit Teil 1, Teil 2 sogar schon. Wir kommen zu Teil 3, die meistgesuchtesten Aktien bei Onvista und die meistgehandelsten Werte bei der Comdirect. Come on, Teil 3, es geht weiter und wir kommen direkt zu Novavax. Wie geht's da bei euch zu?
Ja, ganz schön holprig. Auf der einen Seite wurden die Aktien natürlich gekauft, als das ganze Thema Omikron richtig groß wurde. Da hat man natürlich am Wochenanfang hier richtig gesehen, dass ganz, ganz großes Kaufinteresse da war. Und dann hat man mit zunehmender Entwicklung und mit zunehmender, wie soll man sagen, Auspreisung oder Einpreisung dieses Themas einfach auch bei Novavax Gewinnmitnahmen gesehen. Von daher waren die sehr, sehr stark eben gehandelt, aber am Anfang sehr stark gekauft und jetzt eher Gewinnmitnahmen. Von daher kann man da bisher zumindest keine klare Tendenz sehen. Bei euch sind die Apple-Aktien ganz klar gesucht gewesen. Warum?
Was Nachrichten gab zum iPhone, aber das ist schon wieder so ein typisches Beispiel, dass man Apple einfach nicht abschreiben darf und dieses, was wir auch am Anfang gesagt haben, buy the dip oder sonst was. Ganz klar, es kamen Gerüchte auf von einem mit der Sache vertrauten Mann, der gesagt hat, Apple hat Probleme mit der Nachfrage nach dem iPhone 13, weil man nicht alles so bedienen kann und die Leute keine Lust mehr haben auf Wartezeiten und deswegen würde man jetzt im Weihnachtsgeschäft vielleicht weniger iPhones verkaufen. Die Analysten sind sofort aufgesprungen, ist durch die Medien gegangen, die Aktie hat über 3% vorbörslich verloren und aus dem Handel gegangen ist sie mit einem Minus von 0,6%. Also da sieht man, sobald Apple ein Stück weit zurückkommt, egal wie schlecht oder gut die Nachricht ist, wird es einfach gekauft und das ist ein klares Beispiel dafür, dass man eben bei der Aktie sich nicht verrückt machen lassen darf, sondern hier einfach die Füße stillhält, so lange wie man möchte und zuguckt, wie die Gewinne im gewissen Zeitraum immer weiter anschwellen. Tesla, Musk hat schon wieder verkauft. Verkaufen sie bei euch auch mit?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Musk ist ja hier doch mit seinen Twitter-Tweets immer ganz weit vorne dabei und auch Taktgeber, was sozusagen auch mit unsere Kunden natürlich machen. Und das war auch so, dass natürlich die Nachricht dann eben doch Druck auf die Aktie ausgeübt hat und demzufolge auch viele Kunden einfach bei uns dann eben entsprechend auch Teile ihrer Bestände verkauft haben. Das ist ja auch nachvollziehbar, wenn der CEO verkauft, dann warum sollte man sich da entgegenstellen? Der wird schon wissen, was er tut. Also von daher zumindest erstmal die Aktien von Tesla unter den meistgehandelten Werten beim aus dem ausländischen Bereich und eben eher mit Tendenz zum Verkauf. Und bei euch Teamviewer, die sind ja eigentlich auch Stammgast, oder?
Ja, vor allem immer nur gucken, wann endlich kehrt die Wende ein. Aber hier ist fast so ähnlich wie bei Alibaba. Aber hier habe ich der Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich glaube, irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo alle sagen, ja, jetzt könnte die Aktie doch ein Stück höher stehen. Ich glaube, sie ist extrem unterbewertet. Aber in so Tagen wo die Anleger nicht wissen genau, wie schlimm alles kommt. Da wird halt sofort immer TeamViewer als erstes aus dem Depot wieder rausgeknallt. So war es jetzt auch wieder. Auch heute hat die Aktie wieder kräftig gelitten. Aber ich habe hier habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Bei Alibaba schon, bei TeamViewer noch nicht. Aber natürlich gucken alle bei uns, warum fällt die. Aber normalerweise findet man keinen Grund, sondern es ist einfach die allgemeine Marktstimmung. Und da genießt TeamViewer halt aktuell sehr, sehr wenig Vertrauen. Deutsche Telekom bei euch auch noch gefragt oder verkauft? Nee,
verkauft. Und da war die AT&T, der amerikanische Konkurrent, so ein bisschen der Spielverderber. Die haben nämlich gewarnt und haben gesagt, zukünftig gehen sie davon aus, dass gerade im Mobilfunkbereich hier doch eher die Wachstumszahlen rückläufig bzw. nicht so stark sein werden wie in den letzten Quartalen. Man sieht also hier aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks einfach weniger Neukundenwachstum. Und das ist natürlich auch 1:1 auf die Deutsche Telekom zu übertragen gewesen, weil ja hier T-Mobile USA sich zuletzt doch als großer Profitbringer gezeigt hat. Und da haben eben doch viele Analysten mal nachgerechnet und gesagt, Moment, wenn AT&T als großer Konkurrent oder Mitspieler im amerikanischen Mobilfunkmarkt hier warnend erst mal den Finger hebt, dann könnte das auch bei T-Mobile so sein. Also von daher ein bisschen vorsichtiger. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die Aktien zumindest mal einen Rückwärtsgang eingeschaltet haben und das haben unsere Kunden entsprechend auch umgesetzt. Sie haben also eher die Telekom-Aktien in den letzten Tagen verkauft. Hat natürlich auch wahrscheinlich mit einer Rolle gespielt, Deutsche Telekom, eines mit der Schwergewichte im DAX und demzufolge natürlich auch im allgemeinen Marktgeschehen mit unter Druck gekommen. Da der defensive Charakter, den die Aktien eigentlich haben, eine untergeordnete Rolle gespielt, aber demzufolge bei den deutschen Titeln auf jeden Fall unter den Top 5. Und bei euch die Valneva, da gibt es ja auch ganz schön viele Nachrichten, oder?
Ja, die ist bei uns nach oben geschnellt. In den Top 100 der meistgesuchtesten Werte ist Valneva mittlerweile immer unter den Top 5 zu finden. Und heute gab es auch wieder ordentlich auf die Mütze. Da wollten alle wissen, warum. Hat ein Stück länger gedauert, bis man tatsächlich herausgefunden hat, was es war. Und es ist eine Studie aus England, die sich mit Booster-Impfungen beschäftigt und da hat Valneva nicht ganz so gut abgeschnitten, aber es waren jetzt auch nicht so viele Teilnehmer. Also das Ganze muss man nicht überbewerten, aber es sieht auch, wie nervös die Anleger teilweise auch noch bei den Impfstoffaktien sind. Wir haben ja auch gesehen nach den Äußerungen von Moderna, dass die Branche leicht angeschlagen ist. Da haben ja auch BioNTech und Moderna halt kräftige Kursabschläge hinnehmen müssen, als sich Moderna halt eben zur Omikron-Variante geäußert hat und gesagt hat, ja, unser Impfstoff wirkt da nicht ganz so gut gegen und es wird wahrscheinlich noch ein halbes Jahr dauern, bis wir eine neue Variante haben, die dann auch wieder richtig schützt. Und von daher war die Branche eh schon angeschlagen. Dann kam jetzt so eine Studie noch dazu und von daher ging es für die Aktien dann heute auch nochmal richtig bergab. Aber auch hier ist, glaube ich, noch kein Grund zur Panik, wer früh genug eingestiegen ist. Das ist halt ärgerlich, wenn man Gewinne verliert. Aber insgesamt würde ich auch hier sagen, wenn man noch investiert ist, weiterhin die Füße stillhalten. Und wir halten jetzt auch die Füße still, ne? Denn wir sind am Ende.
Ja, und vor allen Dingen, na, du hältst deine Füße nicht still, sondern bei dir geht's ja jetzt richtig rund. Du feierst wahrscheinlich die große Geburtstagsparty im kleinen Familienkreis, Corona-konform.
Genau, im kleinen Familienkreis, nur da und genau, ohne Gäste, einfach nur mit der Familie. Aber ist auch schön. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, Andreas.
Ja, das wünsche ich dir auch, Markus. Genau, lass dich feiern und ja, vielleicht fällt ja dem einen oder anderen im vorweihnachtlichen Kaufrausch doch nochmal die Seite von Mochas ein.
Genau, und dann einfach Come On als Gutschein eingeben und man kriegt 15% Rabatt. Bis nächste Woche, meine Damen und Herren.